Hi, hier ist Jim von Kissin' Dynamite und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hell yeah, wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut in dieses neue Jahr gekommen und ihr habt die Tage im Kreise eurer Liebsten ein bisschen genießen können. Zu unserer neuen Folge möchte ich den lieben Frankie willkommen heißen. Grüß dich, Frankie.
Guten Abend. Man hat mich dann doch gebeten, mal hier dabei zu sein, beziehungsweise andersrum. Ich habe mich ein bisschen reingedrängelt, weil ich die Kissin' Dynamite auch schon lange kenne. Und es ist mir eine Freude, hier dabei sein zu dürfen.
Ah, jetzt hast du schon alles vorweggenommen. Ich wollte das doch dramatisch einreihen. Aber zu unserer neuen Folge möchte ich einen ganz besonderen Gast willkommen heißen, über dessen Band wir schon im Zuge unserer Headliner von morgen Folge gesprochen haben. Und ich bin mir sicher, dass der Name Kissin' Dynamite in den kommenden Jahren ganz oben auf den Festivalplakaten zu finden sein wird. In diesem Sinne heiße ich den lieben Jim von Kissin' Dynamite herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Headliner von morgen, das gefällt mir.
Wie geht's dir denn?
Diese Frage möchte ich nicht beantworten. Nee, was? Alles. Ich habe mir vorgenommen, auf die erste Frage, die du stellst, damit zu antworten. Nee, alles gut. Alles fein. Ich bin mega aufgeregt. Der Release steht ja im Haus von der Platte, die jetzt ja doch irgendwie eine besondere Entstehungsgeschichte hat. Ihr wisst alle, um was geht. Es ist keine einfache Zeit und umso besser, dass wir es tatsächlich geschafft haben, irgendwie ein Album zu recorden.
Absolut, ja. Du hast es gerade schon angedeutet. Das Jahr fängt schon sehr verheißungsvoll an, wenn es ums Musik geht. Wenn mit Not the End of the Road schon solch ein Spitzenalbum so früh im Jahr erscheint und sämtliche Hardrock-Herzen höher schlagen lässt. Nachdem Ecstasy im Sommer 2018 und eure Best-of-Scheibe von rund einem halben Jahr erschien, steht nun euer siebtes Album in den Startlöchern. Ja, und ich freue mich ganz besonders heute nicht nur mit dir über Not the End of the Road zu sprechen, sondern auch ein wenig die letzten Monate und Jahre Revue passieren zu lassen. Aber zunächst falle ich mit einer These durch die Tür, denn im Team haben wir vor einigen Wochen über die Headliner von morgen gesprochen. Wir diskutierten darüber, welche Bands nach Iron Maiden, Judas Priest und so weiter auf den musikalischen Thron folgen könnten. Und ich warf mit dem Namen Kissin' Dynamite eine Band in den Raum, die auch Frankie sehr bekannt ist. Und ich erntete Zustimmung von meinen beiden Kollegen. Darum, mein lieber Jin, gleich zu Beginn die Frage, was sagst du denn zu meiner These? Und wie siehst du so nach sage und schreibe 20 Jahren Bandgeschichte so den aktuellen Status von Kissin' Dynamite innerhalb der Szene?
Ja, cool, ey. Also erstmal vielen Dank, dass du da den Namen in den Topf geworfen hast. Ehrt mich sehr. Ich muss sagen, als wir angefangen haben, die Mucke zu machen, dachte natürlich, ja, mein klar, das fängst du nicht an, indem du sagst, ich will jetzt Wacken-Headliner werden oder so. So, erstmal entsteht das ja aus einem ganz anderen Ding, aber wenn man dann merkt, so, da geht was, da zuckelt was, kommt man natürlich auf jeden Fall recht schnell ins Träumen, sage ich mal. Es ist ja auch einfach, in dem Sinn musst du ja einfach nur Musik machen, wo die Main-Charaktere am Aussterben sind, wenn ich das mal so sagen darf. Die Leute wollen ja trotzdem diese Art von Musik abgedeckt haben auf dem Festival. Also kommen sie irgendwann gar nicht mehr drum rum, als uns zu buchen. Das ist die Taktik dahinter.
Eigentlich seid ihr Black- und Death-Metaller und macht nur wegen der Kohle, wegen Hardrock.
Und alle stehen sie dann doch wieder bei Scorpions und halten bei Rock You Like a Hurricane die Pommesgabel nach oben. Erzähl mir nix. Ich habe echt ein super Gefühl und glaube, dass diese Mucke einfach auch nicht aussterben darf.
Absolut. Mit dem neuen Album werdet ihr einen weiteren Höhepunkt in eurer Karriere erreichen. Und einen kleinen Vorgeschmack gab es vor einem halben Jahr. Mein lieber Frankie, hast du zufälligerweise den ZDF-Fernsehgarten gesehen?
Ich bin nicht so ganz die Zielgruppe, aber diese Sendung hat sich ja mittlerweile auch als Rocksendung schon etabliert. Dank auch einem Kollegen wie Andy Brinks zum Beispiel. Also ich habe es nicht gesehen, weil es auch nicht meine Uhrzeit ist. Aber ich hörte davon und wäre natürlich mal interessiert, wie denn das so war, im ZDF und dann auch noch im Fernsehgarten aufzutreten.
Also erstmal war es schlimm, weil sie kein Bier hatten. Das fand ich also sehr bezeichnend, als sie die Rockkapellen so eingeladen haben, wie sie dann auch so schön sagen. Und alles so, ja, was wollt ihr trinken? Ja, Bier, klar. Oh, ne, Bier haben wir nicht. So, okay, yo. Und dann mussten wir halt echt in der Mittagssonne irgendwie Sekt trinken. Kannst du dir vorstellen, wie das dann ausgegangen ist?
Oh ja, sehr gut.
Also war eine sehr lustige Erfahrung, auf jeden Fall. Aber ich glaube, grundsätzlich vor Ort waren auch eher rockaffine Leute. Also ich glaube auch nicht, dass die jetzt das Standard Morgenmagazin oder hast du nicht gesehen, Publikum da eingeladen haben, sondern es lief ja irgendwie unter Festival Edition oder so. Dem her, aber es war auf jeden Fall eine verrückte Erfahrung. Das Verrückteste war aber, dass wir Freitagabend noch auf dem Alcatraz gespielt haben in Belgien. Irgendwie vor 10.000 Leuten, fully tested Festival. Es hat sich angefühlt wie früher. Ich bin mittags noch mit 2 Bier im Publikum bei Thundermother gestanden, habe mich anrempeln lassen und habe gesagt, ja, nochmal, ich will spüren. Und dann sonntags plötzlich morgens im Fernsehgarten. Und Frankie, du sagst auch, es ist nicht deine Uhrzeit. Frag mal, wie es uns ging. Morgens um 11 irgendwie Rock'n'Roll zu machen, fühlt sich auch echt falsch an.
Aber zumindest hat Andrea Kiewel ja auch zur Message des neuen Albums gesagt, die beste Botschaft des Tages.
Halleluja.
Im Vorfeld ist ein bisschen was bei euch passiert. Tatsächlich ist euer langjähriger Drummer, Weggefährte und Freund Andy nicht mehr mit von der Partie, hat die Band verlassen. Wie kam es denn dazu? Was hat ihn zu diesem Schritt bewogen?
Ja, also für ihn war es lange ein Kompromiss. Und er, weil es einfach nicht so 100% seine Mucke war, er ist einfach mehr so der bluesy AC/DC-Dude, der einfach das alles ein bisschen straighter machen würde. Das war im Nachhinein, ja, ich weiß nicht, du hast es gar nicht so arg wahrgenommen, auch er für sich selber nicht. So klar war es für ihn ein Kompromiss, aber er dachte irgendwann, ja, aber irgendwann ist dann ja vielleicht kein mehr und es fühlt sich gut an. Aber es war dann einfach irgendwann der Punkt zu sagen, hey, ich kann den Weg nicht mehr mitgehen, in voller Inbrunst und in voller Überzeugung. Und das ist einfach mega wichtig, finde ich. Weil wenn du irgendwie halt zu viert in die eine Richtung gehst und der andere eben nicht so ganz, so dann kommt es immer zu Diskussionen und Zeug. Und das war dann einfach für ihn nicht mehr tragbar. So, Leute, ich muss was aus tiefster Seele machen. Und deswegen mussten wir uns da einfach von ihm trennen oder er musste sich von uns trennen und uns unseren Weg gehen lassen und wir ihn sein. Das war ein unfassbar harter Schlag für uns. Weil ich meine, das war auch irgendwie kurz nach dem ersten Lockdown, so quasi der zweite Schlag in die Fresse. Und da mussten wir als Band auch erstmal klarkommen und uns, ja, wie geht's jetzt weiter? So. Lustigerweise hat am nächsten Tag Hannes schon Not the End of the Road geschrieben. Ist also echt irgendwie, er ist morgens aufgewacht, war scheiße drauf und hat sich gesagt so, ey, heute schreibe ich auf keinen Fall einen Song. Und irgendwie 2 Stunden später waren die ersten Zeilen für den Song geboren und die erste Melos. Einfach genau aus diesem Gefühl heraus eben genau nicht aufzugeben und sich genau nicht von seinen schlechten Gefühlen und dem allen runterziehen zu lassen, sondern einfach dagegen zu wirken. Ich glaube, das ist einfach auch so eine Grundmessage, die wir mit dem Album delivern wollen, egal was es ist. Ich meine, nach der Pandemie wird es auch weitere Katastrophen geben und nicht bloß weltweit, auch persönliche Katastrophen sind damit genauso angesprochen, dass man einfach, also ich versuche mir immer klar zu machen, dass ich nicht meine Gedanken bin. Ich glaube, dieses das so zu sagen, ist, glaube ich, am besten, ja, einfach mal den Kopf auszuschalten. Das macht man viel zu selten. Und gerade in so einer Pandemie, wenn man halt auch sich nicht ablenken kann, ist es wichtig, was zu finden, wo du halt trotzdem voll aufgehst.
Also sich nicht wirklich in Gedanken zu verlieren und im Endeffekt zu keinem Ergebnis zu kommen, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu leben und die Zeit zu genießen.
Genau, hier und jetzt sagst du was. Genau, einfach den. Und wie kannst du einen Moment genießen, in dem du eben nicht denkst? Weil wenn du denkst, bist du entweder gestern oder morgen, aber du bist nie eigentlich hier. Und das fand ich ganz spannend.
Das ist es auf jeden Fall.
Ich wusste auch, als schon im ersten Lockdown wusste ich, dass das psychisch schwierig wird. Normalerweise bekommst du deinen Hormonschuss an Adrenalin und Glücksgefühlen halt irgendwie mindestens einmal die Woche, indem du irgendwie auf eine Show gehst oder selber eine spielst oder keine Ahnung. Und gerade bei uns, wenn das so ein großer Teil von einer Persönlichkeit ist, eben weil wir mit 10 angefangen haben, auf der Bühne zu stehen, brach das so ein großer Teil weg, wo du, und wie willst du das deinem Hirn klar machen? Du kannst dem Hirn noch so oft sagen, ja, das geht halt gerade nicht, komm klar, weil du den Hormonausstoß hier einfach nicht erzwingen kannst. So. ich habe mir da ein bisschen geholfen, indem ich so ein bisschen in andere Hobbys dann mich einfach konzentriert habe und so ein bisschen da geflüchtet bin. Also ich habe Kitesurfen zum Beispiel angefangen. War, ist auf jeden Fall auch immer so ein Ding, du kommst zurück vom Wasser und hast einfach 4 Stunden oder auch 3 oder jetzt im Winter auch nur 1, wenn man es nicht länger aushält, einfach an nichts gedacht. Und das finde ich sehr befreiend.
So einfach nur diese Freiheit genossen und etwas zu tun, was einen persönlich auch glücklich macht. So wie eben beispielsweise dann dem Andi. Jetzt habt ihr mit Sebastian auch einen neuen Schlagzeuger an Bord. Woher kennt ihr ihn überhaupt? Wie kam da der Kontakt zustande?
Ja, wir haben tatsächlich zu einer Audition aufgerufen, als wir für uns beschlossen haben, was ziemlich schnell klar war, weil für uns 4 es einfach keine Alternative gibt, außer diese Band, dass wir weitermachen wollen, haben wir über unsere Socials aufgerufen, eben sich zu bewerben und Videos zu schicken. Und da kam eine Flut an Posts. Das war der Wahnsinn. Also da hatte ich auch selber dann wirklich so ein gutes Gefühl mit so, ja, wir werden schon einen finden. Weil ich meine, ein guter Drummer ist das eine, aber auch eine Person zu finden, mit der man wochenlang auf kleinstem Raum zusammenleben mag, ist ja fast noch schwieriger. Oder ist auf jeden Fall schwieriger, als einen guten Drummer zu finden. Bei der Audition war es so, wir haben, glaube ich, 8 schlussendlich eingeladen, der wir an 2 verschiedenen Tagen, ich glaube, es war sogar an einem, haben wir das. Und das war halt so, es war mitten im Lockdown und Scheiße mit Abstand. Und weißt du, so kommt ein neuer Drummer und ist auf der anderen Seite vom Raum, so irgendwo da hinten, und wir stehen in der anderen Ecke und dann spielt man zusammen und quatscht noch so ein bisschen. War alles strange. Aber als Sebastian die ersten Töne von I've Got the Fire gespielt hat, musste ich grinsen, und ich gucke Hannes an und er grinst auch und wir grinsen uns an, und dann war es eigentlich klar, so, ja, wenn der jetzt noch cool ist, dann passt es. Und dann haben wir ihn noch zum Persönlichkeitscheck eingeladen. Also wir waren mit ihm saufen und er war nach 10 Bier auch noch cool, und dann haben wir beschlossen, ja, der Typ ist es.
Erinnert mich gerade so ein bisschen an den Film Rockstar mit Mark Wahlberg, wo sich dann die Jungs von Steel Dragon dann angeguckt haben und gesagt haben, alles klar, Mark Wahlberg ist der neue Sänger von Steel Dragon.
Ja, voll. Oh, ich liebe den Film. Was hat
der ist so großartig. Der ist einfach nur toll. Mit einem ganz großen Soundtrack. Um nochmal kurz auf die Emotionalität des Albums und speziell des Titeltracks einzugehen, gab es auch von Rockantenne eine sehr bewegende Geschichte, wie ich fand. Da ja auch der Track, generell das Album, auch in schwierigen Zeiten sehr viel Kraft gibt und sehr lebensbejahende Musik beinhaltet. Und wie gesagt, da gab es eine sehr emotionale Geschichte zu Rockantenne, zu dem Radiosender. Magst du uns kurz davon berichten?
Auf jeden Fall. Also da hat ein ganz aufgelöster Mann angerufen und von dem Tod seiner Frau erzählt und wie ihn der Song, ich krieg Gänsehaut, wenn ich es erzähle, wie der Song Not the End of the Road ihm absolut geholfen hat und ist dann auch echt vor dem Moderator in Tränen ausgebrochen, und es wurde uns dann weitergeleitet von mehreren Menschen und auch die Story erzählt, und haben wir gesagt, so, also wir können das so nicht stehen lassen, dann müssen wir irgendwie was tun. Und haben ihm dann auch übers Radio eine persönliche Nachricht zugeschickt und ihn auf eine Show eingeladen, leider jetzt auf eine Release-Show, die jetzt leider nicht stattfindet, pandemiebedingt, aber die Einladung verfällt nicht. Also er darf da auf das nächstmögliche Konzert von uns kommen, jemanden mitbringen und einfach gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und einfach ja, das Leben, das doch schlussendlich so lebenswert ist, einfach zu genießen. Und ich finde, das ist auch so eine Message von Kiss and Dynamite, worum es geht. Einfach alles um sich rum zu vergessen und, wie du sagst, sehr lebensbejahend und eben, wie ich es auch vorher meinte, einfach nicht so viel denken. Einfach mal genießen.
Ich verfolge euch jetzt schon seit Megalomania-Zeiten und ihr habt mit DNA diesen absolut Mega-Ohrwurm auf die Beine gestellt. Der läuft immer noch in meiner Spotify-Playliste rauf und runter, und das ist einer der Songs, wenn sie dann mal auf Shuffle laufen, definitiv nicht skippen. Also es gibt so ein paar Songs, egal in welcher Stimmung man gerade ist, es gibt einfach so ein paar Songs, die werden partout nicht geskippt, und DNA gehört auf jeden Fall dazu. Und generell, was ich mit Kissing Dynamite verbinde, ist halt diese ganz tolle Mischung aus Glamrock, Hardrock, Stadionrock und Ohrwürmern in Hülle und Fülle. Ihr habt einen komplett eigenen Stil. Trotz des etwas überfrachteten Genres habt ihr ja auch einen hohen Wiedererkennungswert. Inwieweit würdest du das unterschreiben?
Finde ich cool, danke. ja, gibt man sich natürlich Mühe und manchmal, weißt du, als Künstler ist man ja grundsätzlich einfach sehr selbstkritisch. Ist aber immer schön, eine Bestätigung zu haben, dass es eben doch so ist, wie man eigentlich fühlt und nicht wie seine Gedanken einem sagen, dass es vielleicht dann eben doch nicht so ist. Würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Ich finde, mit Hannes haben wir einfach auch einen Songwriter an Bord, der niemals 0815 macht, der nichts abfrühstückt, der immer auch was das Besondere an einem Song rausarbeitet, immer das Besondere sucht. Was unglaublich schwer ist, dann mit dem Album auch etwas beizutragen. Also weiß ich, habe jetzt auch wieder 4, 5 Songs geschrieben, aber die reichen halt den Songs von Hannes nicht mal ansatzweise das Wasser. Und du merkst das schon beim Schreiben und das ist so deprimierend auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite bin ich auch so froh, dass wir Hannes haben, dass es eben auch genau auf dieser Qualität sich befindet, wo es sich befindet. Und da ist bei uns auch ganz klar, weißt du, da geht's nicht um Ego-Bullshit oder ich möchte jetzt aber meinen Song oder sonst was, sondern da gewinnt immer das Bessere und wenn der andere was Besseres macht, muss es halt üben. Also Songwriting ist ja auch ein Handwerk, was man erlernen kann. Aber schlussendlich bin ich dann ganz froh, dass ich mit meinen Gitarren noch genug dazu beitragen kann, als dass immer noch irgendwie und allein mit Gitarren-Solos, dass er genug Selbstverwirklichung drinsteckt, als dass ich jetzt nicht noch unbedingt irgendwie einen Song drauf packen muss.
Da kommt auch noch einiges. Ich habe jetzt vorhin mit DNA meinen ersten Berührungspunkt mit Kissin' Dynamite genannt. Frankie, was war denn deiner? Wann hast du Kissin' Dynamite das erste Mal für dich kennengelernt?
Das war eigentlich auch gar nicht so früh. Das muss dieses Six Feet Under Song gewesen sein, I Will Be King, diese Platte. Und dann haben wir ja zusammen beim Fernsehsender bei iMusic haben wir damals eine Fernsehsendung mit den beiden Jungs gemacht, mit Hannes und Jim. Helf mir mal gerade, Air Force One war, glaube ich, der Titel.
Ja, genau.
Da ging es aber weniger um die Musik von Kiss and Dynamite, sondern um viel Spaß und viel Blödsinn, sowas wie Wayne's World als deutsche Variante hinzubekommen. Ich glaube, da haben wir relativ viel Blödsinn am Ende gemacht. Und das war eigentlich so mein Einstieg in Kiss and Dynamite. Und natürlich kam dann auch die Musik dazu. Das ist ja nicht unwesentlich. Und ja, Megalomania fand ich dann ein Riesenalbum. Und nach Ecstasy habe ich gedacht, naja, da kann ja eigentlich nicht mehr viel kommen. Und dann höre ich das neue Album, höre den ersten Song. Klar, kennt man den zweiten. Ja, super. Wann kommt denn der erste Scheißsong? Endlich. Und dann kommt Good Life und es war rum. Also da war kein Gedanken mehr an irgendwie, die bringen jetzt eine Durchschnittsplatte raus. Das war, der Song hat mich dann endgültig gecatcht, weil die, aus einem normalen Rocksong dann auch so eine Hymne zu machen, da kann ich deine Worte von eben voll unterstreichen. Also der Refrain, der war sofort im Kopf und den singe ich dann auch vor mich her. Allerdings lohnt es nicht, das vor großem Publikum zu tun, sondern das ist so ganz persönlicher Song dann auch für mich. So, da habe ich das Gefühl, oh, dieses Lied haben Kiss and Dynamite, hat Hannes jetzt speziell für mich geschrieben. Und ich glaube, wenn es vielen Leuten so geht, habt ihr eine Menge erreicht damit.
Voll schön.
Und ich muss auch dazu sagen, als wir vor ein paar Tagen über den Soundcheck im Januar gesprochen haben und dann eben auch die aktuelle Kiss and Dynamite-Scheibe besprochen haben, das war das erste und das wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich gesungen habe, nämlich den Refrain von Not the End of the Road. Das wird nie wieder vorkommen.
Ja, hoffentlich nicht.
Frankie, sind schon die Fußnägel nach oben gerollt, aber trotzdem, ich finde auch speziell im Vergleich zum Ecstasy-Vorgänger habt ihr nochmal einen weiteren Sprung gemacht. Ich finde, die Songs wirken nochmal eine Spur reifer, ausgefeilter und für mich auch griffiger. Wenn du jetzt mal Ecstasy und Not the End of the Road gegenüberstellst, worin liegen deiner Meinung nach die Unterschiede, Jim?
Ich glaube, dass wir auf jeden Fall den Weg, den wir mit Generation Goodbye eingeschlagen haben, mit Ecstasy noch verfeinert, ist jetzt so endgültig zur richtigen Fahrtrichtung geworden. Ich glaube, bei Ecstasy gab es noch links und rechts ein paar Songs, die ausgebrochen sind. So ein Breaking the Silence zum Beispiel, das einfach wirklich ein Metal-Song war. ich glaube, jetzt auf der Platte findet man keinen Metal-Song, wo man sagen würde, okay, das ist wirklich ein Metal-Song, sondern es ist einfach alles ein bisschen mehr Hard Rock, mehr die einfach noch mal ein bisschen alles ein bisschen mehr zusammen stilistisch geformt. Und ich suche mir da immer so einen Song aus, den ich als Wegweiser nehme. Und da würde ich Somebody's Gotta Do It nehmen von Ecstasy. Weil es irgendwie auch sehr auch so ein Shuffle, so den wir mit What Goes Up, den ersten Halftime-Shuffle der Bandgeschichte, yeah, freue ich mich total drüber, rausgebracht haben. Ich glaube, das ist einfach dann so, ja, das ist unser Weg. Und ich meine, das ist bei Kiss and Dynamite sowieso ja so lustig. Unsere erste Platte haben wir mit 15 rausgebracht, glaube ich. Und da wusste halt keiner, was wir machen. Also es war total blindlings im Teenage-Alter hormongesteuert, bis das, also nicht, dass das jetzt groß besser wäre, aber damals hatte man noch eine gute Ausrede, dass man ja Teenager ist. Nee, und einfach weil so von einem Steel of Swabia, das totalen Power-Metal-Edguy-Nummer ist, über I Hate Hip-Hop, die eigentlich eine AC/DC-Nummer ist, weil so finde ich das halt so lustig an Kiss and Dynamite, dass die Leute, wenn sie sich mit dem Werdegang und den Alben auseinandersetzen, halt uns wirklich beim Älterwerden und Wachsen zuhören können. Es ist nicht wie eine andere Band, die mit 25 ihr Debütalbum rausbringt, wo alles schon ausgecheckt ist, wie die aussehen, sondern nein, bei uns wurde einfach alles festgehalten. Jede Leoparden-Leggings und Glitzerhöschen, was man gedacht hat, ist cool, ist alles festgehalten.
Und ich denke auch mal, das ist auch ein Grund, warum ich euch als Headliner von morgen sehe persönlich. Weil jetzt beispielsweise die Generation, die jetzt auch Zeitzeugen von den ersten Maiden-Alben war oder Judas Priest-Alben, die haben natürlich jetzt auch einen komplett anderen Blick auf die ganze Musikszene. Und bei mir war es jetzt genauso halt nur ein paar Jahrzehnte später dann eben mit Kiss in Dynamite, ne? Und wo du es gerade schon erwähnt hast, wie war es denn für dich als 15-Jähriger das erste Mal eigene Musik auf der Platte zu hören und die CD dann auch in den Händen zu halten?
Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Aber es wird auch nicht viel anders. Also muss sagen, jetzt, als wir jetzt die ersten Platten aus dem Presswerk bekommen haben, ich gucke sie mir hier direkt an. Sie steht, ich wache jeden Morgen auf und sehe sie. So. Und auch die Vinyl und Zeug, das in den Händen zu halten, ist einfach unbeschreiblich. Ist jedes Mal was Neues oder jetzt auch, das kannte ich zu der Zeit noch nicht, dass wir im Radio laufen. Also ich hier Rockantenne, Radio Bob, Rockland, Radio und wie sie alle heißen. Es ist ein Wahnsinn. Also es ist so geil. So meine Eltern, bei denen läuft Rockantenne rund um die Uhr. Und immer wenn ich die besuche, höre ich zweimal oder dreimal am Tag Kiss and Dynamite. Denk so, Alter, was geht denn ab? Und es jedes Mal, wenn das Intro von einem Song von uns kommt, ist wirklich so, erschrecke ich trotzdem jedes Mal noch. Echt, das wird nicht langweilig.
Und jetzt muss ich dir was sagen, ich habe am Wochenende hier bei mir in der Wohnung ein bisschen die Wand gestrichen. Ist leider nicht fertig geworden, aber das liegt nicht an euch. Aber es lief dabei Radio Bob. Radio Bob läuft irgendwie jeden Tag und meine Freundin hat mir dabei geholfen beim Streichen. Selbst meine Freundin mag euch.
Geil, und, das ist gut.
Und sie hat mit Metal, zumindest vor unserer Beziehung, hat sie gar nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich ihr so ein bisschen die ersten Maiden gezeigt, aber auch mal so ein bisschen Avenged Sevenfold, also auch mal ein bisschen härteren Stuff. Und dann lief, wie gesagt, Not the End of the Road. DNA kannte sie ja eh von meiner Spotify-Playlist. Und so Gott will, wird sie mich dann auch auf ein Konzert von euch begleiten.
Yeah, perfekt.
Hammer. Ihr erstes Rock-and-Metal-Konzert.
So muss das sein.
Du hast vorhin auf das Artwork geguckt. Und für mich repräsentiert das Artwork sehr, sehr gut auch eure Musik und die ganze Herangehensweise. Es sind auf den Punkt gebrachte Rocksongs, eingängige Hooks und Strukturen und man sieht halt einfach die Gitarre als Aushängeschild des Rocks. Und das lässt niemanden kalt, der auch nur ansatzweise sich mit der Musik dann irgendwie identifizieren kann. Kann man das quasi so ein bisschen als Motto für die gesamte Platte sehen?
Auf jeden Fall. Also wir wollen mit der Platte jeden einladen, jeden mitnehmen. Ja, ich finde, es ist einfach relativ allgemeingültig. Also egal in welcher Situation man sich befindet, was man macht, sonst was. Diese Platte soll dich mitnehmen auf eine nicht zu heiße, aber sehr angenehme Sommerfahrt in einem Cabrio Und weiß nicht, da, also genau dieses Bild habe ich auch immer vor mir. Du reitest im Sonnenuntergang, lässt alles hinter dich, was dich davon abhält, dich selbst zu sein und dich selbst zu verwirklichen.
Frankie, du hast vorhin schon so ein bisschen deine Meinung zu Not the End of the Road genannt. Was ist denn dein aktueller Lieblingssong von der Scheibe?
Ja, die habe ich vorhin auch schon genannt. Also Good Life wird's noch eine Weile bleiben, tatsächlich. Und Not the End of the Road ist natürlich auch ein, also die ersten drei Songs, die sind Pflichtprogramm, glaube ich. Und danach variiert das ein bisschen. Aber die drei Songs sind tatsächlich immer noch bei mir ganz oben.
Good Life ist ja auch ein Charity-Projekt. Ein Song gemeinsam mit Musikern von Saltatio Mortis, X-Delane und ich glaube tatsächlich Thunder Mother, die du ja auch auf dem Alcatraz noch live gesehen hast. Wie kamen denn da die Kontakte zustande?
Also speziell bei Alea war das eine coole Geschichte. Es war anno 2008, muss das gewesen sein, unser erstes Summer Breeze, das wir gespielt haben. Damals noch im Zirkuszelt, da gab es das Zirkuszelt noch. Mit unseren süßen 15, 16 Jahren haben die Jungs von Saltatio uns gesehen und dann waren sie von Hannes so baff, dass sie, dass Alea direkt Hannes gefragt hat, ob er nicht später einfach mit auf die Bühne kommen will, einen Song mitsingen. Und da stand ich dann mitten in der Crowd zwischen 40.000 Leuten, habe meinen Sänger auf der Hauptbühne gesehen, bin halt so überhaupt nicht drauf klargekommen, ne? So, Alter, was geht? Und es war so cool, so quasi 12 Jahre später, dann Alea, der, also man sieht sich ja dann bei den Festivals und man hat sich ja nicht aus den Augen verloren, ne? Aber so konkret dann doch was zusammen gemacht hat man nicht, ne? Und als wir ihn dann gefragt haben, war er sofort Feuer und Flamme. Er so, ja, richtig Bock, richtig Bock. Vor allem finde ich auch, ist ja auch so eine Gospel-Nummer, so der Song an sich. Und da wollten wir auf jeden Fall eben echt eine Crowd haben. Aber das Problem ist mit einer Crowd, die ist natürlich auch schnell wieder gesichtslos, wenn es zu viele sind. Ne? Und ich glaube, mit den vier Leuten, das ergänzt sich prima. Alea und Hannes, so zwei verschiedene männliche Stimmen und Charlotte und Gernika auch, super unterschiedliche Farben. Und das, als ich das zum ersten Mal so fertig gehört habe, dachte ich so, Alter, perfekt.
Ich habe übrigens beide Bands auch schon mal zusammen live gesehen, also auf demselben Festival. Das war Knockout Festival in Karlsruhe, also quasi auch Heimspiel. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber da habt ihr gespielt und Saltatio später auch noch. Da hatte ich dann mit Alea auch noch ein Interview. Ich glaube, Lordi waren auch noch da an dem Abend. Also das war schon eine illustre Versammlung an dem
Abend. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Chakra und Primal 4 auch noch.
Stark. Cooles Line-up.
Wenn ich so spontan aus meinem Hirn ein Line-up rausziehen müsste, müsste das Jahr gewesen sein. Doro, stimmt.
Doro und ich glaube, Sabaton waren dann Headliner irgendwie. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob das Jahr war. Aber Doro war auf jeden Fall da, tatsächlich.
Ja, bei Sabaton bin ich mir auch nicht mehr sicher. Wenn die Headliner waren und wir relativ am Anfang gespielt haben, wissen wir auch, warum ich mich an den Headliner nicht erinnere. Weil ich natürlich schon im Hotelzimmer war und schon im Bett. Und
natürlich, und hast dich auf den nächsten Auftritt vorbereitet.
Genau.
Kamillentee und Zwieback.
Wie sich das gehört.
Natürlich. Wir haben jetzt schon häufiger mal über Hannes gesprochen. Und wie ich finde, er ist halt nicht nur momentan, sondern seit einigen Jahren einer der besten Sänger im deutschen Rockzirkus und er kann halt auch auf der aktuellen Platte komplett seine Stärken ausspielen. Wie siehst denn du die Entwicklung seines Gesangs so in den letzten Jahren?
Ich finde es unfassbar eigenständig geworden und jetzt besonders auf der letzten Platte singt er auch viel mehr als davor so ein bisschen zu also schreien ist das ja nicht, aber also ich finde es ist auf jeden Fall das facettenreichste Album, wo er auch wirklich zeigen kann, was er kann. Gerade bei Coming Home, wenn er die Adlibs hinten macht, wenn der Refrain wieder kommt, da kriege ich so Gänsehaut. Wir haben den Song fünfmal in der Probe diese Woche gespielt, also diese Woche nicht, aber letzte Woche, ist ja schon Montag. Musiker lässt grüßen. Ohne Gigs ist die Zeitrechnung sowieso dahin. Nee, und muss sagen, es holt mich jedes Mal ab. Also ich bin super proud on him. Und ja, es ist einfach, ja. Es war auch alles nicht so einfach. Wir hatten es ja vorhin davon, schwierige Zeiten zu durchleben und alles. Und Vor der Pandemie waren wir auf 4 Europa-Touren innerhalb von einem Jahr. 2-mal mit Powerwolf, 2-mal auf der eigenen, mit noch Festival-Shows dazwischen und alles. Und das hat schon echt auch an den Nerven und an der Kraft gezehrt, so. So geil das ist. Und ich meine, besonders für einen Sänger. Ich meine, ein Gitarrist, weißt du, so die Gitarre, die funktioniert jeden Abend in der Regel. Wenn nicht, kann man das reparieren. Aber bei einem Sänger ist das einfach nochmal so eine ganz andere Herausforderung, weil es halt so auch was Persönliches ist, die Stimme, ne? Und da auch immer drauf aufzupassen. Und er ist ja wirklich auch, muss man sagen, er muss ja auch früher ins Bett und mehr Tee trinken als die anderen. Also ist jetzt auch nicht, kein Kind der Traurigkeit, aber auf jeden Fall der anständigste von uns. Ob er jetzt das muss oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt.
Aber du hast auch vorhin schon die große Abwechslung auf dem Album besprochen. Also generell natürlich dann auch sinnbildlich mit Hannes Gesang, finde ich, dass die Platte auch eure abwechslungsreichste ist tatsächlich. Weil es gibt ja auch beispielsweise mit Gun for Good eine Nummer, die für mich unter die Haut geht, genauso wie Scars. Das ist ein sehr, sehr nachdenklicher und gefühlvoller Song. Aber es gibt dann auch mit No One Dies a Virgin oder Yoko Ono Songs, die Party machen. Ja. Für mich ein Song, der auch hervorsticht, ist Voodoo Spell. Denn da versucht ihr euch so ein bisschen an düsteren Dimensionen, wenn ich das mal einfach so im Kissing Dynamite-Universum dann halt ziehe. Und dieser Song unterstreicht sehr gut euren Facettenreichtum. Kann man denn künftig mehr Songs wie diese erwarten? Oder war das einfach so ein, ja, wir machen jetzt einfach mal das, worauf wir Bock haben, und das ist daraus geworden?
Schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass er nicht so fernab von dem ist, was wir spüren und was wir fühlen. Und ich finde, was den Song auch so auszeichnet, ist, dass man so eine 80er-Jahre-Talkbox doch noch irgendwie modern benutzen kann. So, und das ist ja auch so eigentlich sinnbildlich für KD, so den 80s-Sound trotzdem zu entstauben. Weil irgendwie könnte man ja auch eine Platte machen, die halt klingt wie, keine Ahnung, Scorpions 1986 oder so. Aber ich finde, das macht es eben genau nicht, weil wir, erstmal wissen wir nicht, wie man damals Alben recordet hat, weil noch keiner von uns auf der Welt war. So, es wäre auch komisch, irgendwie das so zu machen.
Wir haben auch vorhin so ein bisschen über die letzten, ja, 2 Jahre gesprochen, auch von Hannes, wenn man seinen Gesang mal betrachtet. Hand aufs Herz, hätte Not the End of the Road vielleicht nicht so lebensbejahend geklungen, wenn jetzt Corona nicht existiert hätte? Also hatte die Pandemie irgendwie einen konzeptionellen Einfluss auf die Platte?
Definitiv, definitiv. Weil es irgendwie nicht in unserer Natur liegt, also bandmäßig gesprochen, in schlechten Zeiten über schlechte Zeiten zu singen. Und ich glaube, wenn es einem gut geht, geht man da anders hin, weißt du, dann kann man sich das auch anhören. Aber wenn man mitten in so einer Scheißzeit ist, will man nicht noch was hören über eine Scheißzeit. Also geht's mir auf jeden Fall. Und gerade eben dieser Doppelschlag mit Schnitzer, der geht, und Corona, das fucking happened, konnten wir einfach nur sowas Lebensbejahendes schreiben und diese Message einfach, weil es eben auch aus unserem tiefen eigenen kommt, weil wir genau ja das spüren und fuck, wir wollen wieder auf Tour und but it's gonna happen, und uns das so oft sagen, dass aus dieser, es war ja auch, ja, wie soll ich das sagen, inspirationstechnisch auch, finde ich, recht schwierig, weil du sonst eben aufgeladen bist mit Energie, die du bekommen hast von Live-Shows und sonst was, und jetzt eher so die Erinnerung an dieses Gefühl und diese Energie abrufen musst. So, das fand ich sehr, sehr schwer in der Zeit. Und selbst die melancholischen Songs auf der Platte sind hoffnungsvoll.
Ich finde beispielsweise, wie gesagt, Scars ist für mich auch nochmal so ein bisschen herausstechend. Worum geht es in dem Song?
Ich lasse das immer gern bisschen jeden für sich fühlen. Aber das Bildnis, das wenn an der Hochzeit ist alles verheilt, sagt man ja immer so schön, ist halt eben genau nicht so, weil viele Menschen machen sich, glaube ich, einfach denken, die Zeit heilt die Wunden, aber du wirst ja die Narben trotzdem haben, und versuche es nicht zu ignorieren, das Gefühl, sondern versuch damit zu leben, aber dich davon nicht runterziehen zu lassen. Ich glaube, also das ist für mich die Message dahinter.
Und ich glaube, jeder von uns und auch von den Zuhörern hat irgendwelche Wunden, die aufgerissen wurden, die nur schwerlich irgendwie verheilt sind und mit so seinen Narben, die er so im Leben hat, dann eben rumläuft. Und ja, wenn dann eben so ein, ja, durch und durch positives Album dann erscheint, dann kann man auch mal ja seine Gedanken ausschalten, kann man auch mal die Narben sein lassen und einfach seinen.
Ja, toll, das hast du super zusammengefasst. Kann ich so unterschreiben.
Frankie, was war denn persönlich dein erster Eindruck von dem kompletten Album? Also wie würdest du mit nur einem Wort oder einem Satz das Album zusammenfassen, wenn du es müsstest?
Weil ich habe so ein bisschen Probleme damit zu sagen, ja, Kiss und Dynamite sind jetzt erwachsen geworden. So ein Spruch wird wahrscheinlich irgendwann irgendwie kommen. Und wahrscheinlich hast du ihn schon oft gehört. Und was ist denn Erwachsensein? Da bist du 20, darfst Auto fahren, darfst trinken, darfst Kinder kriegen, darfst was weiß ich was machen, wählen. Aber Erwachsensein kann auch bedeuten, du hast einen Job bis abends um 6, knallst dich aufs Sofa und guckst Fernsehen. Und viele Bands klingen dann auch so, wenn sie erwachsen sind. Da ist dann die Entwicklung abgeschlossen. Und den Eindruck hatte ich gerade bei euch nicht. Das ist so eine Band, die will gar nicht erwachsen werden, sondern die macht einfach, zieht ihr Ding durch und diese Entwicklung passiert automatisch, ohne dass ihr drüber nachdenkt. Das, was du am Anfang gesagt hast, denken mal ausschalten. Und so klingt das Album auch. Es klingt nicht wie, wir denken jetzt drüber nach, wie wir die Songs konstruieren, sondern wir machen einfach. Das war so mein Eindruck auch von dem Album.
Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung.
Und mir ist auch endlich ein Bart gewachsen. Yeah!
Hatte also Corona auch so seine guten Seiten, unter anderem der Bart von dir, Jim. Aber seit August 2021 gibt es jetzt auch einen offiziellen Fanclub von euch.
Ganz genau. Sind
Warum
ganz.
jetzt erst?
Also, es gab zwischendurch, gab es immer mal wieder Supporter, die auch einen Fanclub gemacht haben und alles. Und leider verläuft sich sowas dann doch immer irgendwie. Und jetzt haben das paar Mädels in die Hand genommen an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße. Hammer tolle Menschen hier zum Videodreh zu Good Life haben sie mir einfach eine Ukulele mitgebracht und zwar in Form von der Ibanez Iceman, diese Kiss Signature. Nur cool, nur cool und also echt einfach richtig tolle Menschen und ich finde es so schön, wenn es da so eine Community gibt, die da entsteht. Ich meine, das beobachtest du auf den Konzerten oft, dass es so Grüppchen gibt, die immer da sind. Weißt du, wenn es auch immer nur Teile von der Gruppe sind, dann sind mal irgendwie bloß die. Aber du siehst immer so, es gibt da eben so eine Gemeinschaft, für die es Kiss and Dynamite mehr als nur alle 2 Jahre mal auf ein Konzert gehen. Und dass du denen irgendwie eine Plattform bietest, sich auszutauschen und so. Für sowas ist so ein Fanclub perfekt, finde ich. Also da finden sich eben die Menschen, denen das alles ein bisschen mehr bedeutet und die wir dann halt auch gerne so viel besser direkt auch ansprechen können und mit denen was planen und sonst was. Und ich bin auch echt mega gespannt, was da noch alles draus wird. Also ich bin da mega hyped drauf und kann mir gut vorstellen, wenn die ganze Corona-Scheiße mal vorbei ist, dass man da echt super Aktionen hinbekommt. Einfach, weißt du, wenn du auf Abruf irgendwie 200 Leute brauchst, die dich feiern, dann ist das doch voll geil. Ist doch, was wünscht man sich mehr?
Ich glaube, ihr braucht ja keinen Fanclub, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Frankie, warst du denn schon mal in den letzten Jahren in irgendeinem Fanclub einer Band?
Ich glaube, das war ich noch nie. Weiß auch gar nicht warum. Mir hat das eigentliche Fansein immer als solches gereicht. Und klar hat man Bands, die man immer wieder sieht, da geht man halt hin und trifft sich auch, wie Jimson schon sagte, man trifft immer dieselben Leute auf denselben Konzerten. Bin ja nur ein bisschen vielseitiger aufgestellt, aber bist dann auf einem Anthrax-Konzert, triffst du halt die Leute, die Anthrax abfeiern. Und auf einem Scorpions-Konzert sind dann halt die Leute, die diese Musik mögen. Aber es ist dann immer irgendwo eine Community da und es ist so dieser Zusammenhalt. Der ist, glaube ich, in dieser Szene präsenter als in anderen vielleicht. Und ja, tatsächlich, wenn es da Fans gibt, die sich zusammenschließen und die eine Community bilden, dann hilft es der Band auch immens weiter. Ich habe es zum Beispiel jetzt bei Versus, vielleicht bin ich da im Fanclub drin, weil ich die Band auch selber promote, aber da läuft es sehr, sehr gut. Die haben jetzt das zweite Album raus und haben Fanclub die 500er-Marke geknackt hat. Also sowas ist glaube ich, für eine Band auch, die weiterkommen will, auch unerlässlich, dass man sich auch um die Fans kümmert. Dann und umgekehrt dann genauso. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Auch vielleicht heute sogar mehr als früher.
Dann, Jim, nenn uns doch gerne nochmal den Namen des Fanclubs.
Das sind die Kiss and Dynamite Pyromaniacs.
Wunderbar. Grüße gehen raus. Ich habe vorhin, wo wir jetzt einfach mal so ein bisschen über das Thema gesprochen haben, ja auch die Headliner von morgen angesprochen. Welche Bands könnten denn deiner Meinung nach folgen, wenn es irgendwann die Halloweens und Iron Maidens und Judas Priest dieser Welt nicht mehr auf der Bühne schaffen?
Also, wenn ich jetzt bei uns so im Genre rumgucke, muss Heat aus Schweden definitiv genannt werden. Mit den Jungs ist auch schon ein Weilchen her, aber haben ja auch ein paar Mal schon gespielt. Und ich finde die einfach tierisch. Jetzt ist ja Kenny hier der alte Sänger von der ersten Platte wieder zurück. Wahnsinn. Also die Jungs machen mich fertig. Ich finde, die haben so eine... Ja, es klingt halt schon auch voll nach Schweden Rock at its finest. Und das haben die geübt. Also die dürfen auf keinen Fall fehlen. Ja, ich glaube, und hier zum Thema so brandaktuell darf Feuerschwanz auch nicht fehlen. Feuerschwanz war noch mal ein Festival früher als mit Saltatio auf dem Summer Breeze, war unser allererstes Festival des Rock Hearts damals. Und da haben Feuerschwanz auch gespielt. Und da gibt's noch auf meiner alten Digitalkamera Bilder von der Aftershow Hotel Party mit den 15-Jährigen. Dem wir mal gucken, was sich da noch aus der Schatzkammer ausgraben lässt.
Wenn du heute Abend noch nicht genug von unserem Podcast hast, hör gerne mal in die Feuerschwanz-Folge mit dem Hauptmann rein, die wir vor einigen Tagen veröffentlicht haben.
Sehr cool, ja, werde ich machen.
Abschließend, ich habe das jetzt gerade schon mit Frankie gemacht, möchte ich mit dir so ein kleines Assoziationsspiel spielen. Einfach, ja, was oder welches Wort oder welcher Satz kommt dir in den Sinn, wenn du den Namen der Alben hörst, die mit denen ich jetzt beispielsweise Kiss and Dynamite aktiv verfolgt habe? Fangen wir gerne mit Megalomania an. Was kommt dir da in den Sinn?
Da muss ich sofort an die Limousine denken. Die war ja bei uns hinten auch auf den Backdrops drauf und überall war immer die Limousine abgebildet.
Generation Goodbye folgt.
Generation Goodbye denke ich sofort ans Stuttgarter LKA. Da haben wir die Live-DVD aufgenommen und das Live-Album, das bisher einzige der Bandgeschichte. Und ja, also can't wait, das erneut zu machen.
Und ja, zu guter Letzt euer Metal Blade-Album Ecstasy. Was fällt dir denn zu eurem letzten Album ein?
Die geilste Zeit ist es für mich gewesen, weil für mich ist Touren alles. Ich finde... Musik machen, Musik schreiben, ins Studio gehen, das ist alles nett, aber ich muss raus auf die Straße. Ich will Energie verschwenden, ich will Energie zurückbekommen. Und wir haben noch nie so viel an so vielen unterschiedlichen Orten auch gespielt als mit den Songs dieser Platte. Und das verbinde ich einfach irgendwie mit 100 Shows im Jahr.
Und ihr seid ja noch längst nicht am Ende eurer Straße angekommen.
Wir sollten darüber einen Song schreiben.
Absolut. wie gesagt, ich danke dir hierfür. Ich finde, war das ein sehr, sehr schönes Gespräch. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du über Not the End of the Road loswerden möchtest? Irgendwas, was gerne noch gesagt werden darf, was bisher noch nicht zu Wort kam?
Der beste Song ist auf jeden Fall No One Dies a Virgin, weil da ist das beste Gitarrensolo drin. Und wir messen Songqualität an Gitarrensolos. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube schon.
Das lassen wir auf jeden Fall drin.
Also auf jeden Fall auch an alle Leute da draußen. Vielen Dank fürs Supporten. Nicht nur, was jetzt unsere Mucke angeht und Kiss and Dynamite, sondern einfach diese ganze Szene, diese ganzen Bands lebt von Leuten wie euch, die auf Konzerte gehen, die Merch kaufen, die Platten kaufen, die gerade jetzt auch in dieser Fucked-Up-Time Streaming-Shows sich reinziehen. Ich weiß, jeder von uns würde lieber im vollen Club stehen oder in der Arena oder sonst wo und es machen. Ganz großen Respekt an alle, die hier weiterhin die Band supporten, weil das ist was ich meine, stellt euch vor, die Bands spielen seit 2 Jahren keine Shows und haben keinen Income. und sollen jetzt aber nach Corona irgendwie was machen. Ja, mit welchem Budget denn? Ne, und daher großen Respekt an allen, an alle Musikliebhaber da draußen, die das alles so fleißig unterstützen.
Dem können sich Frankie und ich komplett anschließen, oder?
Definitiv. Dazu ist alles gesagt, unterschreibe ich so.
Eine Sache fehlt noch, die treuen Hörer wissen, was jetzt kommt. Die aktuellen Lieblingssongs. Ich fange mal mit dir an, Frankie. Was ist denn aktuell so dein Song, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht?
Das ist tatsächlich ein Song von der Neuen Saxon. Das ist The Pilgrimage. Oh, und danach kommt natürlich schon Good Life. Das sind natürlich die aktuellen Songs, die im Moment so an meinem Kopf hin und her springen. Dazu natürlich noch ein paar ältere Sachen aus der Spotify-Playlist. Sachen, die man im Plattenschrank hat. Aber die Platte und den Plattenspieler kannst du natürlich nicht beim Joggen mitschleppen. Ergo brauchst du die Songs auch mal irgendwie digital. Und da habe ich also auch schon ein paar ältere Schätze ausgegraben. Wie zum Beispiel den Song Stand Up von Fastway aus dem Film Trick or Treat. Das ist auch für mich der beste Metal-Film, also richtiger Kultfilm aus den 80ern.
Also haben wir drei wunderbare Hausaufgaben auf. Frankie guckt sich Rockstar an und Jim und ich gucken uns dann Trick or Treat an. Jim, was ist denn dein aktueller Lieblingssong?
Also bei mir ist es Butter von BTS. Der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seit ich mit Jen Matura darauf getanzt habe. Auf dem Area 53 vom Festival hier mit Alex von Eisbrecher war dabei und dieser Song lief hoch und runter und alle mussten einmal drauf tanzen. Sehr lustig, also Empfehlung an alle Hörer, sich auf jeden Fall mal den Vlog von Jen Matura reinzuziehen vom Area 53 Festival. War unfassbar lustig und der Song ist wirklich Dance Along.
Und wie ich finde, auch eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin. Mit ihr hatte ich zu ihrem letzten oder vorletzten Soloalbum einmal das Vergnügen. Insofern auch ein Shoutout daraus an die liebe Jen. Und bei mir ist der aktuelle Song, ja, Turn the Page in der Version von Golden Earring im Original von Bob Seger. Kennt man ja auch von Metallica, das haben sie ja auch zu Garage Inc. Zeiten gecovert. Apropos tolle Interviewpartner, mein lieber Jim. Es war mir eine unfassbar große Freude, eine Herzensangelegenheit, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen oder begrüßt haben zu dürfen. Und ja, ich wünsche dir oder ich wünsche euch alles erdenklich Gute mit Not the End of the Road. Das ist nicht nur ein Muntermacher, sondern auch ein Statement, ein musikalisches und konzeptionelles Statement. Das ist ein Album, was definitiv jeder Rock- und Metal-Fan einmal gehört haben sollte und ja, vollkommen zu Recht auch recht weit oben in unserem Soundcheck. Dir ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit. Auch dir ganz großes Dankeschön, Frankie, für deine Zeit. Und ja, insofern, Frankie, Jim und ich wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und bleibt gesund. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.